ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der Sonntag der Entscheidung. Deutschland vor der Wahl.
Es war ein Marathon in Sprintzeit, den die Spitzenpolitikerinnen und Politiker in Deutschland gerade hinter sich gebracht haben. Wahlarenen, TV-Debatten zu zweit oder mit 3, 4, 5, 6, 7 Teilnehmern. Die letzte gestern Abend bei unseren Kollegen im ZDF. Und bevor wir nun alle spätestens am Sonntag entscheiden, auf wen unsere Wahl für den zukünftigen Bundestag und die Regierung fällt, wagt Gábor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio nochmal einen Blick zurück auf die Fernsehwahlkampftermine.
Das sollten wir jetzt als starke Option jetzt die Chance über diese Runde.
Wenn alle durcheinander reden, wird es schwer.
Ich informiere Sie ganz kurz darüber, dass niemand irgendwas versteht, was Sie gerade sagen.
Es ist die letzte Runde und die ist besonders groß. 8 Parteien streiten miteinander und bei der Schlussrunde soll es um Themen gehen, die bislang zu kurz kamen: Gesundheit, Pflege und der Klimaschutz.
Ein Krankenhaus, das Gewinn machen muss, das fragt nicht in erster Linie, was braucht der Kranke.
Vielleicht fällt es nur mir auf, hier wird die ganze Zeit viel Geld verteilt.
Wir möchten gerne, dass die jungen Menschen für ein Jahr nach der Schulzeit eine Dienstpflicht sozusagen machen.
Wie lange sie dienen sollen, können Sie das in Monaten oder Jahren beziffern?
2 Jahre.
Es ist ein Marathon durch die Fernsehstudios. Nach dem Duell ist vor dem Quadrell oder vor der Wahlarena.
Warum soll man so doof sein?
Bitte, Sie leben nicht in dieser Welt.
Es geht den Bach runter, ich weiß auch nicht, und soll ich hier weggehen?
Super Konzept, großartig ausgedacht, ganz toll.
Herr Scholz, für wen wollen Sie eigentlich hier Wahlkampf machen?
Wo früher nur 2 gestritten haben, sind es heute mindestens 4. Neben den Grünen ist auch die AfD dabei, die zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin stellt.
Und Deutschland würde es deutlich besser zu Gesicht stehen, ein neutraler Mittler zu sein in der Vermittlung von internationalen Konflikten.
Nein, Frau Weidel, wir sind nicht neutral. Wir stehen nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine.
Und je größer die Runde, umso höher kochen die Emotionen.
Gerade Nazi gesagt.
Ich weiß.
Jetzt halten Sie doch mal Ihren rechten Rand. Ich rede gerade.
Also man darf auch mal einen Hinweis geben. Seien Sie bitte nicht so zart beseitigt.
Einen Hinweis geben darauf, dass die FDP sich manchmal ein wenig ausgeschlossen fühlt.
Zunächst mal habe ich ja ganz wenig Sendezeit im ZDF.
Naja, Sie waren gestern Abend noch zu Gast.
Ja, bei der Runde der ganz Kleinen nach 22:15 Uhr.
Sie sind klein.
Es waren unzählige Stunden, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten unter Beobachtung stehen und in denen Fehler knallhart bestraft werden, Schnipsel im Netz landen und millionenfach geteilt werden.
Frau Weidel?
Was denn?
Möchten Sie zu
haben
dem
Sie gar nicht zugehört?
Gar nichts sagen.
Ja doch, ja gut, also ja, schon. Und ich will Ihnen gar nicht so nahe treten. Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was Sie gerade sagen, auswendig gelernt haben.
Aber
weil
Frau
ich genau
Weidel,
das, genau das, Weidel, genau das Gegenteil ja offensichtlich.
Der Wahlkampf war hart, teilweise persönlich. Es wurde erbittert gestritten, aber manchmal auch gelacht.
Der Kanzler kommt besser bei jungen Frauen an?
Ja.
Echt?
Ja.
Hör ich heute Abend auch das erste Mal, aber gut. Was sind das für Fragen? Also, wundere mich über die Frage. Lieber Jahrzehnte in der Opposition als 10 Tage im Dschungelcamp.
Ich will auch nicht ins Dschungelcamp, aber ich habe schon mal geguckt.
Bald schon werden sich alle wiedersehen im Fernsehen am Wahlabend.
Ich glaube, vielen Menschen geht so langsam die Puste aus. Es war ein kurzer, aber sehr intensiver Wahlkampf. Gefühlt war in den vergangenen Tagen alles voll mit Wahlkampfwerbung, mit Diskussionen, vor allen Dingen auch bei unseren Kollegen im Fernsehen. Und jetzt wird's eben langsam Zeit für die Entscheidung. Darüber habe ich eben gesprochen mit Bianca Schwarz in unserem Hauptstadtstudio, die gefühlt 27,5 TV-Debatten vermutlich alle gesehen hat. Ich habe sie gefragt, war da für dich was dabei, wo du gesagt hast, so, das war jetzt eine richtige Entscheidungshilfe? Die Formate waren ja durchaus unterschiedlich.
Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Geschichte, aber ich persönlich war Fan von den Formaten mit Publikum, ne? Weil da kommen ja teils dann sehr konkrete Fragen bezogen auf den Alltag oder die ganz persönlichen Probleme einer bestimmten Person. Und da fand ich immer spannend zu sehen, ob Politik wirklich Hilfe anbieten kann, ne? Also ob das, was in Berlin gedacht wird, einem Menschen in Marburg zum Beispiel dann auch tatsächlich hilft oder ob Ideen auch an der Realität völlig vorbeigehen. Also solche Formate gab es ja von allen möglichen Sendern. Ich mochte die jetzt am meisten.
Hauptthemen in diesem Wahlkampf waren neben der Migration ja die Wirtschaft, aber die Menschen beschäftigt ja nun auch anderes, wie zum Beispiel die Lage am Wohnungsmarkt oder die Personallage bei den Kitas. Kamen diese Themen im Wahlkampf auch vor?
sie kamen vor, aber insgesamt betrachtet für meinen Geschmack zu wenig. Ne? Da fehlen manchen Parteien auch konkrete Antworten. Ich hätte mir da schon gewünscht, dass ein Wahlkampf tatsächlich konkret an diesen Bereichen, was du genannt hast, Wohnungsmarkt und Pflege, Kitas, noch die Bildung dazu nehmen, mhm. Infrastruktur, Digitalisierung, ne, dass man da halt klarer ausgerichtet ist, zu klaren Antworten kommt. Manche Parteien haben das, andere denken das eher wenig mit.
Gestern Abend gab es im ZDF ja die letzte Diskussionsrunde in einer etwas anderen Zusammensetzung. Für die Union war statt Spitzenkandidat Friedrich Merz Generalsekretär Carsten Linnemann da. Für Olaf Scholz kam SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch. Für die Grünen kam statt Robert Habeck Annalena Baerbock. Die AfD war durch ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel vertreten. Die FDP durch Christian Lindner, das BSW durch Sarah Wagenknecht und Jan van Aken kam für die Linke. Wie kam es denn zu dieser Zusammensetzung und hat das was verändert?
Ja, also Merz und Scholz hatten beide kurzfristig abgesagt wegen anderer Wahlkampftermine. Du hast ja eben gesagt, noch zweimal schlafen. Wir sind auf den allerletzten Metern, da muss man vielleicht auch mit der restlichen Kondition ein bisschen sparsam sein. Thematisch war die Schlussrunde etwas anders angelegt. Da ist man gestartet mit Fragen rund um die Ukraine, Putin, Russland, europäische Sicherheitsarchitektur. Als aktuelles Thema natürlich nach den Vorstößen von Trump. Aber dann wurde dezidiert über Themen gesprochen, die eben bisher zu kurz gekommen sind. Gesundheit und Pflege, Klima. Politik, auch Angebote der Parteien an junge Menschen. Da ging es dann zum Beispiel um eine mögliche Wiedereinführung des Wehrdienstes. Und das sind Themen, wo man dann große Unterschiede zwischen den Parteien wahrnehmen kann. Ne? Das ist ganz schön zur Sache gegangen. 8 Parteienvertreter waren da, so viele wie noch nie im Wahlkampf bisher in einem Studio. Und da sind auch wirklich immer wieder die Fetzen geflogen. Magst du ein Beispiel hören?
Ja, gerne.
Wiedereinführung des Wehrdienstes. Ne? Alice Weidel von der AfD hat gefordert, eine 2-jährige Wehrpflicht, hat da auch zum ersten Mal gesagt, 2 Jahre sollen es sein. Christian Lindner von der FDP hat das kategorisch abgelehnt mit der Begründung, dass man die Menschen damit zu lange vom Arbeitsmarkt fernhält. Die CDU forderte stattdessen ein Gesellschaftsjahr, also 1 Jahr Dienstpflicht nach der Schulzeit, nicht nur in der Bundeswehr, sondern überall, also auch im sozialen Bereich zum Beispiel, für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ja, und da widersprochen hat dann Jan van Aken von der Linken, weil der meinte, das ist jetzt eine verlogene Debatte, weil momentan nicht mal alle jungen Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, in sozialen oder ökonomischen Jahren überhaupt drankommen und einen Platz finden, weil die Bundesregierung diese Programme nicht ausreichend fördert und finanziell absichert. Was soll also dann die Debatte über ein Pflichtjahr für alle? Das hat Jan van Aken gefragt. Ne? Also nur ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Haltung waren und wie es da dann auch zur Sache ging.
Besonders spannend ist in dem Zusammenhang, aber die Umfragen scheinen wie festgetackert. Es gibt ja kaum Bewegung. Also heißt das eigentlich, können wir schon davon ausgehen, dass die Union gewinnt und sie sich dann einen Koalitionspartner aussuchen kann, entweder SPD und Grüne?
Also aktuell sieht es genau danach aus, aber man geht ja immer noch von 27% unentschlossener Wähler aus. Das ist fast ein Drittel, 2 Tage vor der Wahl. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und es kann deswegen sein, dass wir am Sonntag eine Überraschung erleben, weil die Umfragen dadurch auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir theoretisch heute schon alles wissen. Friedrich Merz wird Kanzler, dazu kommen dann SPD oder Grüne.
Ich habe eben schon die freudsche Fehlleistung gemacht und gleich statt oder SPD und Grüne gesagt, möglicherweise braucht die Union ja beide als Koalitionspartner. Müssen wir uns auf schwierige Koalitionsverhandlungen einstellen?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es rechnerisch reicht, das vorausgesetzt, dass die Union auch beiden Parteien Gesprächsangebote macht und dann schaut, was ihnen am besten passt. Aber durchaus möglich, dass das schwierige Verhandlungen werden, auch weil im Vorfeld schon ganz viel ausgeschlossen wurde, beziehungsweise ganz viele Vorbedingungen gestellt worden sind. Mal sehen, was davon am Ende wirklich bleibt.
Und eins kann man wohl kaum leugnen, das wird am Sonntag eine besondere Bundestagswahl. Nach dem Platzen der Ampelkoalition und unter dem Eindruck vieler Probleme ist es für viele Menschen im Land besonders wichtig, ihre Stimme abzugeben. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber woanders leben, die Auslandsdeutschen nämlich. Nur werden viele von denen gar nicht wählen können, weil sie nämlich die Unterlagen nicht bekommen haben. Wie zum Beispiel unser Kollege Peter Hornung in Neu-Delhi. Und er ist auf Spurensuche gegangen.
Ich habe jeden Tag diese Woche gewartet, aber es kam nichts. Dienstag kamen die letzten Wahlunterlagen aus Berlin. Meine waren nicht dabei. Heute Nacht ist der deutsche Konsul persönlich nach Deutschland geflogen mit den Wahlbriefen von denjenigen, deren Unterlagen rechtzeitig kamen. Ich gehöre eben nicht dazu und nach 2 Tagen Recherche weiß ich, ich bin bei Weitem kein Einzelfall.
Ich habe den Antrag auf die Eintragung ins Wahlregister am 20. Dezember gestellt und am 23. Dezember die Bestätigung bekommen.
So wie Arun Dohle, der in der indischen Großstadt Pune lebt, hatte ich es auch gemacht. Bei meinem früheren Wahlamt in Hamburg-Eimsbüttel gleich online einen Antrag gestellt, damit bloß nichts schief geht. Und dann gewartet und gewartet, wie Jennifer Dolinski in Singapur.
Leider sind meine Wahlunterlagen immer noch nicht angekommen. Ich habe eben noch mal schnell im Briefkasten geschaut.
So geht es offenbar sehr vielen. Internetforen von Auslandsdeutschen sind voll enttäuschter Kommentare. Nicht nur in Asien, sondern auch viele in Nordamerika, Südamerika, Afrika, aber auch Nachbarländer Deutschland sind betroffen. Wirklich zuverlässige Zahlen über Auslandsdeutsche gibt es übrigens nicht. Aber deutlich über 1 Million dürften wahlberechtigt sein. Klar ist, die Zeit für den Versand des Wahlzettels war ungewöhnlich kurz, aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl.
Guten Tag, hier ist die Pressestelle des Bezirksamtes Hamburg-Eimsbüttel.
Anruf bei der Pressestelle meines Bezirks. Keiner erreichbar. Schriftlich heißt es, es wurde alles so früh wie möglich abgeschickt. Das Problem, Post ins Ausland dauert eben und das erklärt in vielen der Fälle, warum die Wahlunterlagen noch nicht angekommen sind. Wer seine Privatadresse im Ausland angegeben hat, der musste beten, dass die Post mal nicht so langsam ist. Oft vergeblich. Zusätzliches Problem, einige Wahlämter haben wohl einen Sparversand gewählt, bei dem Briefe über ein Drittland geleitet werden, über die Schweiz zum Beispiel. Das kostet noch mehr Zeit und ist wahrscheinlich am falschen Ende gespart. Ich aber wollte eben ohnehin einen anderen Weg nutzen.
Wir haben auch angeboten, dass Wahlunterlagen über den Kurierweg des Auswärtigen Amtes sozusagen von Deutschland ins Ausland gebracht werden können.
So Christian Wagner vom Auswärtigen Amt. Dieser Kurierweg sollte viel schneller sein. Erst vom heimischen Wahlamt nach Berlin, von dort per Diplomatenkurier im Flugzeug zu den Botschaften im Ausland. Dauert vielleicht 3-4 Tage. Die normale Post nach Indien braucht gerne 3 Wochen. Trotzdem kam bei mir nichts an.
Sie sind mit der Telefonzentrale des Auswärtigen Amts verbunden.
Rückruf vom Pressesprecher. An uns kann es eigentlich nicht gelegen haben, sagt er. Die Kurierstelle habe Sonderschichten eingelegt. 5000 Wahlbriefe seien ohne große Verzögerung in alle Welt gegangen. Nur eben nicht meiner. Sonst wäre ich sofort zur Botschaft, hätte gewählt und den Brief mit Diplomatenkurier zurückgeschickt. Wer also hat Schuld? Das Wahlamt sagt, wir nicht. Das Auswärtige Amt ebenso. Fazit, die Zeit war diesmal unglaublich knapp für den Versand der Wahlunterlagen. Es dürfte auch einiges schiefgegangen sein. Aber viele fragen sich nun vor allem, ist das noch zeitgemäß, Wahlunterlagen per Post um die Welt zu schicken? Oder gäbe es nicht auch eine digitale Lösung?
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Der Wahlomat war noch nie so hoch frequentiert wie vor dieser Bundestagswahl. Trotzdem fiel die Entscheidungsfindung sicher manchem nicht leicht, trotz TV-Debatten noch und nöcher. Ich habe über diesen Wahlkampf gesprochen mit Professorin Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Nach dem Auseinanderbrechen der Ampel war ja klar, das wird ein sehr kurzer Winterwahlkampf. Und dick eingepackt in der Fußgängerzone Leute anzusprechen, um Bürgernähe herzustellen, ist für Wahlkämpfer vermutlich nicht so einfach gewesen. Was denken Sie?
Ja, ich glaube, das war vor allen Dingen nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also die Leute mussten ja nicht nur potenzielle Wählerinnen und Wähler ansprechen können, sondern die mussten ja auch die Wetterbedingungen, die Rahmenbedingungen aushalten. Und das, wenn alle an ihnen vorbeiziehen, um noch schnell die letzten Geschenke zu kaufen. Weil manche haben ja mit dem Wahlkampf sehr wohl schon im Dezember begonnen.
Ist dieser klassische Wahlkampf mit so Infoständen und Werbung in den Briefkästen eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Schließlich hatten wir TV-Debatten mit Rekordquoten und dann gibt's ja auch noch Social Media.
Im Grunde ist es für die Parteien wichtig, die verschiedensten Möglichkeiten für sich nutzbar zu machen. Aber klar, die müssen auch abwägen, was kostet mich was. Ja, die Plakate drucken, die Personen rumschicken, die das einwerfen oder das entsprechend bei der Post in Auftrag geben. Das kostet unter Umständen mehr, als auf sozialen Medienplattformen für sich zu werben. Aber auf den Plattformen erreicht man eben nicht alle. Also insofern, mehrere Kanäle nutzen ist wichtig, gerade in Zeiten, wo der Anteil derjenigen, die unentschlossen sind, Sie haben es eben schon gesagt, so hoch ist.
Die Hauptthemen im Wahlkampf waren ja mit Sicherheit Migration, daneben die Wirtschaft. Allerdings sind für die Wählerinnen und Wähler laut Befragungen auch Frieden und Sicherheit sehr wichtig. Die soziale Gerechtigkeit, auch der Klimawandel. Kam das zu wenig vor?
Also ich hatte insgesamt so den Eindruck, dass man so über verschiedene Themen so drüber geschwungen ist, schon fast im Wahlkampf. Ne? Also als es begann im November, als die Ampel gescheitert ist, da dachte ich so, okay, es ist vor allen Dingen die Wirtschaftspolitik, weil das ist ja das, was die Leute auch so im Herbst umgetrieben hat und was wir eigentlich auch aus vergangenen Wahlen kennen, dass es die Menschen interessiert. Was haben sie am Ende im Geldbeutel, also individuelle wirtschaftliche Situation, aber auch wie geht es der deutschen Wirtschaft insgesamt? Ich fand, das wurde dann ganz schnell abgelöst, als es darum ging, als Scholz oder Pistorius Kanzlerkandidat werden soll. Da war die Verteidigungspolitik wieder ganz groß, wie jetzt ja gerade auch beispielsweise. Zwischendrin Migration, innere Sicherheit. Also es schwankte irgendwie so hin und her und irgendwie habe ich das Gefühl, die Parteien sich so richtig wiederzuerkennen, sich so richtig zu profilieren. Das ist dabei auf der Strecke geblieben, gerade auch mit Blick auf andere Themen, Digitalisierung, Modernisierung, die großen Reformprogramme. Das irgendwie fehlte mir das so ein bisschen.
Es waren ja nun einige Wochen Wahlkampf, aber an den Umfragen hat sich so gut wie nichts geändert, also an den Ergebnissen. Könnte man sagen, die Parteien hätten sich den ganzen teuren Wahlkampf auch sparen können? Die Menschen haben das sich davon gar nicht beeindrucken lassen oder hat einfach keine Partei einen wirklich guten, überzeugenden Wahlkampf gemacht?
Also ich glaube, wenn alle Parteien gleichermaßen nichts in den Wahlkampf investiert hätten, dann hätte es sein können, dass die Umfragewerte für die Parteien einigermaßen gleich bleiben. Aber vielleicht derjenigen, die sich immer in die Gruppe der Sonstigen einsortieren, also andere Parteien wählen oder vielleicht gar nicht wählen gehen wollen, der wäre vermutlicherweise höher gewesen. Also das heißt im Umkehrschluss, Parteien, die sich nicht am Wahlkampf beteiligen, verschaffen sich einen Nachteil im Wahlkampf, im Werben um sich. Also insofern ist es schon wichtig, das deutlich zu machen. Auf der anderen Seite sieht man, aber das sieht man auch wiederum an den hohen Zahlen der Unentschlossenen, dass da nicht so viel Bewegung drin ist. Also keinem gelingt es bisher so richtig durchzustarten, so richtig sozusagen ein Profil zu zeigen und damit auch nochmal so eine Wende vielleicht auch für die Partei und für den Wahlentschluss zu bringen.
Es ist Bundestagswahl am Sonntag und der Wahlkampf geht nun in seine letzte Phase. Es war ein kurzer Wahlkampf mit wenig Vorlauf, denn die Bundestagswahl wurde ja nach dem Bruch der Ampelkoalition vorverlegt. Und es war ein Winterwahlkampf in einem ziemlich rauen Klima, was zwar auch, aber nicht nur mit der Witterung zu tun hatte. Beobachtungen unseres Reporters Carsten Gohlke.
Wilhelm Hartmann von den Freien Wählern steht unter dem orangenen Zelt seiner Partei auf dem Fuldaer Uniplatz. Er reibt sich die Hände, nicht vor Begeisterung, sondern um die Kälte zu vertreiben. Heißer Orangensaft soll ihm dabei ebenfalls helfen und er soll auch die Menschen an seinen Infostand locken.
Der Winterwahlkampf war eine Doppelbelastung.
Der Ton ist rau geworden. Das ist leider eine parteiübergreifende Erfahrung der vergangenen Wochen.
Ja, wir hatten sehr viel Vandalismus an unseren Wahlplakaten und Bauzaunbannern. Und ich muss gestehen, mit dieser Art von Mitteilung von manchen Menschen hätte ich nicht gerechnet.
Und nicht nur der Ton, sondern auch die Aktivitäten der vermeintlichen politischen Gegner sind aus seiner Sicht inakzeptabel.
Der Vandalismus hat sich ausgedrückt, einmal in Schmierereien. Ich hatte zum Beispiel mal ein Hitlerbärtchen plötzlich auf dem Plakat, aber es haben sogar Wahlplakate gebrannt mit einem Feuerwehreinsatz.
Für Knut Heiland von den Grünen keine neue Erfahrung, auch wenn er die Gespräche, die er in den vergangenen Wochen geführt hat, als durchaus positiv bewertet. Vandalismus gegen seine Partei ist nichts Neues.
30-40% der Plakate werden beschädigt.
Er hat aber auch die Folgen des verkürzten Wahlkampfes an allen Ecken gespürt. Da musste Personal mobilisiert, Flyer gedruckt und auch Plakate bestellt werden. Die Druckereien waren teilweise überlastet und manche Frist kaum einzuhalten.
In der Kürze der Zeit gab's viele Schwierigkeiten, also was man auch hat. Also wir haben bei den Grünen Wahlplakate bestellen müssen, dass wir die zu Plakatierungsbeginn wissen, wo wir nur die Schlagworte hatten, wo wir nicht wussten, was auf dem Plakat draufsteht. Also es war sehr spannend, die dann wirklich irgendwann mal zu sehen, was wir bestellt haben.
Also schön war es nicht. Schön war's, ja gut, es macht halt keinen Spaß. Plakatieren bei dem Wetter macht auch keinen Spaß, muss man einfach sagen. Und insofern, also lieber Sommerwahlkampf.
Ergänzt Jonathan, Wahlkampfhelfer der SPD. Der verkürzte Winterwahlkampf hat für verschiedene Kapriolen gesorgt. In Wetzlar zum Beispiel wurde auf die Wahlunterlagen die falsche Wahlbezirksnummer gedruckt. Aufregung und Stress, den wohl keiner braucht. In manchen Orten sind die Ortsvorsteher selbst aktiv geworden, damit die Briefwahlunterlagen überhaupt noch die Wähler erreichen. CDU-Chef Stefan Schneider vom Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld ist seit vielen Jahren als Wahlkämpfer im Einsatz und auch er ist enttäuscht von der Art und Weise des Umgangs miteinander.
Dass die Politisierung stark ist, merken wir auch bei den vielen Beschädigungen unserer Wahlplakate. Im Gegensatz zum städtischen Raum haben wir allerdings bei uns Gott sei Dank keine Sachbeschädigung an der Geschäftsstelle und in anderen Bereichen und auch unsere Mitarbeiter sind zum Glück noch nicht bedroht worden.
Für Florian Kohlwig von der AfD ein Problem, mit dem er seit Bestehen seiner Partei zu kämpfen hat. So ein bisschen Schadensfreude ist ihm dennoch anzumerken.
In diesem Jahr hat das Ganze eine neue Dimension angenommen. Mittlerweile finden wir Plakatstandorte häufig ja völlig ohne Plakat wieder. Das heißt, man ist dazu übergegangen, unsere Plakate einfach vollständig zu entwenden. Nach der Bundestagsabstimmung fällt auf, dass auch die Plakate der CDU mittlerweile vollständig entwendet oder beschädigt werden.
Nur bei Volt herrscht totale Entspannung. Die junge Partei, die das erste Mal so richtig bei der Europawahl von sich reden gemacht hat, ist überrascht angesichts all des Interesses, das sie auf dem Fulda-Uniplatz erfährt, auch wenn es stressig war.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.